Geschrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Es begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Vorteile gibt es über Menschen mit Behinderungen, über Menschen mit Migrationshintergrund oder über Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen. Jeder Mensch, der von der gesellschaftlichen Normvorstellung abweicht, kann zur Zielscheibe von Vorurteilen werden. Nicht nur, dass jeder Mensch von Vorurteilen betroffen sein kann, sondern jeder Mensch kann auch selbst Vorurteile haben. Wie Vorurteile entstehen, darüber gibt es verschiedene Theorien. Manche sagen, sie wären an uns weitergegeben. Andere sagen, der Anfang eines Vorurteils ist im Grunde in uns allen angelegt, weil wir alle andere Menschen ständig in Kategorien einordnen, um einfach im täglichen Leben schneller handeln zu können. Aber ein Vorurteil ist auf jeden Fall mehr als eine schnell vorgefasste Annahme über eine Person. Denn ein Vorurteil hat große Auswirkungen. Welche Auswirkungen das sind, darüber wollen wir in dieser Sendung von Barrierefrei aufgerollt sprechen. Simon Inno ist Journalist und Medienkritiker, der für internationale und österreichische Medien tätig ist. Beispielsweise ist er Mitbegründer und Chefredakteur von Afrikanet und war für die Wiener Zeitung tätig. Auch arbeitet er bei dem freien Radiosender Radio Orange. 2005 gründete Inno den Verein M-Media, ein Verein zur Förderung der interkulturellen Medienarbeit. Immer wieder setzt sich Inno für mehr Diversität in den österreichischen Medien ein und für eine kritische Darstellung von Menschen mit Migrationshintergrund. Wir begrüßen heute Herrn Simon Inno zu unserer Sendung zum Thema Vorurteile. Herr Inno, schön, dass Sie da sind. Das freut uns.
Danke für die Einladung.
Sie beschäftigen sich sehr stark mit der Darstellung von Menschen mit Migrationshintergrund in den österreichischen Medien. Was ist denn Ihre Ansicht zu der Darstellung? Was ist Ihnen da aufgefallen?
In den österreichischen Medien haben wir eine ganz klare problemorientierende Berichterstattung. Das heißt, sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte kommen oft vor, entweder als Opfer oder als Täter. Und es gibt da inzwischen nur schöne Berichte, zum Beispiel nur die, die etwas geschafft haben, sind das Pendant. Und eine ganz normale Berichterstattung gibt es diesbezüglich überhaupt nicht, außer es gibt innerhalb von Medien, die selber von Migrantinnen und Migranten herausgegeben werden.
Inwiefern, heute geht es ja um das Thema Vorurteile, inwiefern spielen Vorurteile in der Berichterstattung über Menschen mit Migrationshintergrund eine Rolle?
Vorurteile, normalerweise in der Berichterstattung spielt eigentlich im Bereich der Kriminalberichterstattung eine entscheidende Rolle. Weil die Berichterstattung hier wird dominiert von Institutionen wie die Wiener Polizei oder wie die Polizei, die eigentlich weltweit nur mit Vorurteilen arbeitet in Bezug auf Kriminelle, die in einem Land leben. Und Vorurteile fallen nicht vom Himmel. Es ist so, dass die Vorurteile schon von früh auf irgendwie gepflegt werden. Ja? Also es ist, wenn wir in den österreichischen Schulbüchern sehen, ja, sehen wir ganz genau, wie in österreichischen Schulbüchern zum Beispiel Berichte in Bezug auf Afrika, in Bezug auf die Türkei, in Bezug auf Jugoslawien, Ex-Jugoslawien thematisiert wird, genauso wie in Bezug auf Religionen und LGBT-Themen zum Beispiel. Ja? Und es ist immer das Tragende, das Tragische ist, dass wir das Problem haben, als ob wir jetzt innerhalb dieser Berichterstattung, innerhalb dieser Medien als Menschen dargestellt werden, die unfähig sind, ihre eigene Geschichte, ihre eigene Möglichkeiten, ihre eigene Zukunft in die eigene Hand, in den eigenen Händen zu nehmen. Und das ist das Problem, das wir in der Berichterstattung haben.
Können Sie ein Beispiel für solche Vorteile nennen?
Ja, wenn wir zum Beispiel in Zeitungen, sagen wir Boulevardzeitungen sehen, zum Beispiel in der Kriminalberichterstattung, haben wir die Verallgemeinerung. Wenn zum Beispiel, nehmen wir einen Afrikaner, also oder eine Afrikanerin, der zum Beispiel festgenommen wird, weil er vielleicht Drogen verkauft hat. Man sagt hier nicht, dass es um ein Individuum geht, sondern man verallgemeinert das. Man sagt, der Afrikaner ist Drogendealer, der schwarze Afrikaner ist Drogendealer. Aber wenn wir zum Beispiel in Österreich dasselbe machen, wenn wir weiß Österreicherinnen und Österreicher haben, die dasselbe machen, werden sie nicht als das ganze Land oder die ganze Bevölkerung wie nicht subsumiert als in diese Person. Und deswegen ist es teilweise extrem schwierig. Das ist erstens. Zweitens, wir haben zum Beispiel, auch wenn es um Afrika geht, eine Katastrophe in der Berichterstattung, wir haben sehr oft Afrika-Expertinnen und Afrika-Experten. Und wir wissen ganz genau, dass niemand schaffen kann, ein Experte für 54 Staaten zu sein. Das ist nicht möglich. Das heißt, wenn man von Afrika spricht, ist es wichtig, dass man einfach ganz individuell thematisiert, was für eine Spezialität diese Person hat und so weiter. Und wenn wir auf die Muslime sehen, also die Muslime sind immer berühmt in der Berichterstattung, dass sie sehr oft und sehr leicht als potenzielle Terroristen angesehen werden. Und wir haben dagegen zu kämpfen, weil wir hier klarerweise mit Journalisten zu tun und Journalistinnen zu tun haben, die keine sensible Sprache verwenden. Wir haben zum Beispiel Leute aus den Balkan-Communities, die in Österreich, in den österreichischen Mainstream-Medien bekannt sind, dass sie, wenn es um eine kleine Kriminalitätsrate geht, dann werden sie sofort in einen Topf geworfen, als ob sie diese ganze Kriminalität nach Österreich importiert haben. Es gibt immer die Verallgemeinerung, die extrem gefährlich ist, die extrem benachteiligend ist. Und es gibt auf der anderen Seite auch ein Missverständnis, weil Journalistinnen und Journalisten diesbezüglich keine Ahnung haben.
Sie selbst waren auch schon mal aufgrund Ihrer Hautfarbe mit Vorteilen konfrontiert oder mit
Situationen. Sehr oft.
Können Sie da ein besonders prägendes Beispiel nennen, noch vielleicht?
Ein prägendes Beispiel ist, ich bin am Westbahnhof, das war ungefähr vor 7 oder 8 Jahren, ich bin am Westbahnhof und ich trage ein Sakko. Ne? 3 Polizisten kommen auf mich zu, ohne Begrüßung sagen sie: Woher haben Sie das Geld gehabt, um so ein teures Sakko zu kaufen? Ich bin schockiert. Dann frage ich, kann ich zumindest Ihre Dienstnummer haben? Plötzlich. Folgen Sie uns. Polizeistation am Westbahnhof. Und ich werde dann durchsucht überall. Und es gab dann, damals hatte ich in meine Tasche so wie ein Kaugummi, ja, so ein Kaugummi, ja, so, ja. Und dann die Kaugummi wird beschlagnahmt und es wird dann so geschnitten, weil die haben geglaubt, in dieser Kaugummi hatte ich Pulver drinnen, ja. Und sie haben alles geprüft und stellen fest, nein, das war nichts. Was passiert dann? Sie kommen zu mir und entschuldigen sich überhaupt nicht. Ja? Das war für mich so prägend, dass ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Das nur aufgrund eines Sakkos. Also, du trägst ein Sakko und dann Polizisten flippen aus, weil die in ihren Köpfen zum Beispiel glauben nicht, dass Schwarze Sakko tragen können.
Was kann man denn jetzt gegen diesen furchtbaren Rassismus tun? Was gibt es da für erfolgreiche Kampagnen?
Na, ich glaube, das Entscheidende ist, dass erstens das Thema in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Solange, sagen wir, die weiße Mehrheit kein Bewusstsein dafür hat, können wir kämpfen, wie wir wollen, das wird sich nicht ändern. Also ganz sicher nicht. Aber haben wir in letzter Zeit mit Black Lives Matter zu tun und sehen, dass plötzlich dann gibt es innerhalb der Gesellschaft eine Sensibilisierung über das Thema. Und was man tun kann, gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Also zumindest in den Schulbüchern, da muss man dort anfangen. Weil wir können nicht heute predigen, wir sind gegen Rassismus, aber gleichzeitig werden unsere Kinder, unsere Enkelkinder genauso mit rassistischen Vorurteilen ernährt, weil sie in den Schulen ganz normal erfahren. Das heißt, dort beginnen erstens mit den Schulbüchern klarerweise sich Passagen, die entweder die rassistisch sind, einfach zu eliminieren. Man kann das nur machen, wenn man so mit einem Komitee von Menschen, von S-Betroffenen machen. Also deswegen sage ich, eine Person oder eine Gruppe kann das, nur die Weißen können das nicht machen und nur die Schwarzen können das nicht machen. Weil wir sind eine Gesellschaft, wo wir zusammenkommen sollen, um genau über diese Content gemeinsam austauschen sollen, damit es klar wird, was zu machen ist. Zweitens glaube ich, dass die verschiedenen Medienschulen, die wir in Österreich haben, müssen einen antirassistischen journalistischen Workshop oder Kurs machen. Und ich glaube, es geht nicht mehr darum, dass sie sagen, naja, also wir sind in Österreich, wir sind nicht so oft betroffen und naja, wenn sie Opfer sind, werden wir darüber schreiben und das war's. Sondern die Journalistinnen und Journalisten sollen auch Weiterbildung zum Thema Antirassismus in der Berichterstattung haben. Also auf jeden Fall. Und dann die verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich tätig sind, müssen auch aus ihrer eigenen Initiative anfangen, sich mit ihrer eigenen Gesellschaft, nicht die weiße Gesellschaft, ihre eigene Gesellschaft auseinanderzusetzen, wie Vorurteile hier in dieser Gesellschaft entstehen. Ja, und das ist entscheidend wichtig, wenn wir das machen wollen.
Laura Gehlhaar ist eine deutsche Autorin, Aktivistin und Unternehmensberaterin. Die Rollstuhlfahrerin setzt sich für mehr Inklusion in die Gesellschaft ein. In ihrem Blog Frau Gehlhaar schreibt sie über ihr Leben im Rollstuhl. 2016 veröffentlichte sie ein Buch mit dem Titel »Kann man da noch was machen?« Außerdem ist sie Erfinderin des Rollstuhlfahrer-Bullshit-Bingos. Was das ist, wird sie uns selbst erzählen. Schönen guten Tag, Frau Gehlhaar. Schön, dass Sie da sind zu unserer Sendung zum Thema Vorurteile.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sie selbst sind Rollstuhlfahrerin. Was sind so die häufigsten Vorurteile, die Ihnen begegnen?
Als Rollstuhlfahrerin oder eben als Frau im Rollstuhl begegnen mir ganz oft Vorurteile wie zum Beispiel, dass ich zum Beispiel viel, viel, viel zu Hause bin. Ich bin gerade viel zu Hause, weil wir Corona haben, das ist ja klar. Aber dass auch sonst mein Leben eher sich zu Hause abspielt, dass ich wenig für mich selbst machen kann, wenig selbstbestimmt bin. Das sind so Vorurteile. Genau, um jetzt mal ein paar zu nennen.
Sie haben das Bullshit-Bingo erfunden. Was ist das?
Ja, genau, das Rollstuhlfahrerin-Bullshit-Bingo. Da habe ich ganz einfach Sprüche gesammelt, die Menschen im Rollstuhl oft zu hören bekommen. Das sind auch genau solche Vorurteile, wie ich auch gerade schon mal versucht habe, kurz ein bisschen zu beschreiben. Das sind dann eben so Sprüche wie, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann steht auf einmal eine fremde Person neben mir und klopft mir auf die Schulter und sagt, boah, toll, dass es Menschen wie sie gibt oder toll, dass sie auch einkaufen gehen. Dann werde ich für etwas gelobt, was ja eigentlich total normal ist für alle Menschen, denn wir alle müssen essen, wir alle müssen uns Lebensmittel kaufen, das ist natürlich ganz klar. Und das mache ich genauso, wie es andere Menschen machen müssen, ohne Behinderung. Aber für Menschen, die keine Behinderung haben und auch noch nie mit Menschen mit Behinderungen zu tun gehabt haben, die keine Menschen mit Behinderungen im Freundeskreis haben oder mit ihnen nicht zusammenarbeiten, die wissen einfach ganz, ganz wenig über das Leben von uns als Rollstuhlfahrende. Und dann denken die sich halt Sachen aus. Dann überlegen die, ja, wie könnte so ein Leben aussehen? Das ist vielleicht eher traurig, weil sie uns halt nicht kennen. Und dann begegnen mir solche Vorurteile ganz schnell im Alltag.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Bullshit-Bingo zu machen? Also was war der ausschlaggebende Punkt dafür?
Ich versuche mit Vorurteilen und mit Diskriminierung, die ich im Alltag so erfahre, versuche ich, so gut es geht, immer auch mit Humor zu begegnen. Auch wenn mir das nicht immer leicht fällt. Aber ich versuche trotzdem immer, etwas für mich, auch etwas Lustiges oder Humorvolles daraus zu nehmen. Und da habe ich eben gedacht, okay, ich sammle einfach mal all diese Sprüche und tue sie spielerisch in ein Bingo, sodass sie auf einen Schlag mal alle sichtbar sind. Und alle zu überschauen sind. Und dann kann jeder und jede mal gucken, okay, was höre ich so im Alltag? Und dann kreuzt man das an. Und dann weiß man, man hat ziemlich schnell eine Bingo-Reihe voll.
Wir sind jetzt eine aufgeklärte Gesellschaft, dachte ich immer. Wieso gibt es noch so viele Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen?
Weil Menschen mit Behinderungen im Alltag einer Mehrheitsgesellschaft, also einer der Norm, einfach nicht stattfinden. Also wenn man mit einer Behinderung hier in Deutschland eben geboren wird, dann ist man ganz, ganz schnell auf einer Sonderschule als Kind oder dann geht man in eine Behindertenwerkstatt und arbeitet dort und lebt dort. Aber solche Behindertenwerkstätten oder eben auch Einrichtungen, wo behinderte Menschen wohnen, sind nicht in der Mitte der Gesellschaft. Also zum Beispiel in meiner Nachbarschaft habe ich keine einzige Einrichtung von behinderten Menschen. Ich habe auch keine Altenpflegeeinrichtung hier in meiner Nähe. Und deshalb begegnen mir auch einfach sehr, sehr wenig behinderte Menschen auf der Straße und sehr wenig ältere Menschen auf der Straße, weil sie irgendwo am Rande der Stadt meistens leben. Aber ich würde mir viel mehr wünschen, dass sie auch in meiner Nachbarschaft sind und dass sie mir jeden Tag auf der Straße begegnen.
Was kann man denn jetzt für den Abbau von Vorurteilen tun?
Man könnte oder man sollte vielmehr nicht mehr darüber sprechen, ob Inklusion irgendwie funktionieren kann, ob Inklusion jetzt an der Schule, an Regelschulen durchgesetzt werden sollte. Man sollte immer nur darüber diskutieren, wie Also wie kann das umgesetzt werden? Was gibt es für Möglichkeiten, dass behinderte Kinder mit nicht behinderten Kindern zusammen beschult werden, zusammen unterrichtet werden? Wie können wir es schaffen, dass an Ausbildungsstätten oder an Universitäten Barrieren abgebaut werden für blinde Menschen, für gehörlose Menschen und nicht mehr darüber diskutieren, ob das irgendwie möglich ist, sondern nur noch, wie können wir das umsetzen? Weil es ist möglich. Und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo wir alle oder viele Menschen zu Hause waren und auf einmal im Homeoffice waren und auf einmal digital gearbeitet haben, ja, also alles fand nur noch digital statt. Das ist ja etwas, was ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wie auch behinderte Menschen in Zukunft arbeiten könnten oder studieren könnten. Ja, wenn sie zum Beispiel an einem Tag, wo die Uni stattfindet, denken, hey, heute geht's mir irgendwie nicht so gut, heute fühle ich mich vielleicht eher schlapp, und heute entscheide ich mich dann, dass ich meine Vorlesung online verfolge, von zu Hause aus. So, das ist jetzt eine super Möglichkeit, die einfach da ist. Eine Möglichkeit, die so viele behinderte Menschen schon seit Jahren einfordern und dafür kämpfen, dass es endlich umgesetzt wird. Und jetzt ist es endlich umgesetzt worden, zwar aus anderen Gründen, aber jetzt kann man sich nicht mehr rausreden, denn jetzt haben wir eine super Möglichkeit gefunden, wie wir inklusiv oder besser inklusiv studieren können, arbeiten können und so weiter.
Was können Menschen mit Behinderung selbst dazu beitragen, um Vorteile abzubauen gegenüber ihrer Community?
Eine super gute Frage. Das ist so eine gute Frage, weil immer, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an Interviews oder irgendwelche Mediensachen, dann werde ich immer gefragt, so, ja, was können denn Nichtbehinderte tun, ja, dass Inklusion stattfinden kann. Und ich finde es sehr, sehr interessant, auch zu sehen, dass eben auch behinderte Menschen ableistisch sein können, aber aus unterschiedlichen Gründen oder Hintergründen. Weil zum Beispiel bei mir, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, also ich bin mit meiner Behinderung aufgewachsen. Ich habe, seit ich lebe, lebe ich mit meiner Behinderung. Und mir wurde von Kindheit an beigebracht, dass ich immer dankbar sein soll, dass ich still sein soll und demütig sein soll. Also sprich, wenn mir irgendetwas ermöglicht wird, was für andere total selbstverständlich ist, dann muss ich dankbar sein. Und das gab mir natürlich im Laufe meines Lebens ein Selbstwertgefühl, was nicht so stark war. Ja, also ich habe irgendwann eben auch geglaubt, ah ja, okay, also wir Behinderte, ja, wir müssen halt ruhig sein und wir müssen halt dankbar sein. Und das geht vielen Menschen mit Behinderungen so. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir es schaffen, behinderte Menschen oder dass wir so weit Barrieren abbauen können in der Gesellschaft, dass behinderte Menschen irgendwann nicht mehr das Gefühl bekommen, dankbar sein zu müssen, sondern es total selbstverständlich empfinden, dass sie mit der Deutschen Bahn fahren können, ohne dass sie sich vorher anmelden können müssen, dass sie in den Bus steigen können, ohne dass irgendein grimmiger Busfahrer oder eine Busfahrerin die Rampe erst rausholen muss, sondern dass das alles selbstverständlich ist. Und dann wächst auch das Selbstbewusstsein von Menschen mit Behinderung. Dann bekomme ich das Gefühl, in dieser Gesellschaft Dinge auch als normal zu erachten. Und ich glaube, dass jeder Mensch mit Behinderung das Recht hat, laut zu sein, Meinungen zu haben, auch ganz unterschiedliche Meinungen, weil wir Menschen mit Behinderung müssen auch nicht immer einer Meinung sein. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil wir uns dadurch auch weiterentwickeln innerhalb unserer Community. Und ich würde mir wünschen, dass jede Person mit einer Behinderung versteht und verlernt, dass wir dankbar sein müssen, dass wir für irgendetwas betteln müssen, sondern einfordern und es für selbstverständlich erachten, wenn wir in ein Restaurant gehen wollen, an eine bestimmte Universität gehen wollen, dass das ganz selbstverständlich wahrgenommen wird und dass jeder Mensch mit Behinderung das versteht und da einfach hinterher ist, dass das ihr und sein gutes Recht ist.
Ein Vorteil ist weit mehr als eine bloße falsche Annahme. Ein Vorteil kann über die gesellschaftliche Stellung einer Person entscheiden. Darüber, ob sie Teil einer Gesellschaft ist oder nicht. Je mehr ein bestimmtes Vorteil in der Gesellschaft Verbreitung findet, zum Beispiel durch Medien oder in der Politik, desto gefährlicher kann es für die betroffene Gruppe werden. Vorteile können im schlimmsten Fall sogar zu Gewalt und Ausschluss führen. Das war unsere Sendung zum Thema Vorurteile. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für ihren Beitrag. Alle Informationen zu dieser Sendung sowie weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter.
Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.